Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der regionalen Resonanzen aus dem Studio Störfrequenz im Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. In einer unserer vergangenen Sendungen hatten wir die Autorin Marie-Therese Schinz aus Hamburg zu Gast, die eine Autorenpatenschaft an der Itzehoer Auguste-Victoria-Schule übernommen hat. In der heutigen Sendung möchten wir Ihnen gerne die Ergebnisse dieser Autorenpatenschaft und des Projektes an der AVS in Itzehoe vorstellen. Bevor wir die Kinder jedoch selbst zu Wort kommen lassen, haben wir Frau Die Grösch von der AVS bei uns zu Gast, die uns über das Projekt erzählen wird. Die musikalischen Einspieler dieser Sendung stammen vom Steinburger Perkussionisten Olaf Plotz, während wir uns für das Titellied und den nun nachfolgenden Song bei Kip Hanrahan bedient haben.
Herzlich willkommen, Frau Die Grösch. Wir würden gern mit Ihnen ein paar Informationen zu dem Projekt erfahren. Und ich würde gern mal wissen, wie ist das Projekt überhaupt entstanden?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen und den Friedrich-Bödecker-Kreis erstmal vorstellen. Also wenn man das Kürzel FBK-SH liest, dann ist es der Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein. Und hier arbeite ich seit ungefähr 6 Jahren ehrenamtlich mit. Unsere Hauptaufgabe ist in der Regel die Vermittlung und die Organisation und die finanzielle Unterstützung bei Autorenbegegnungen. Das heißt, dass Schüler mit Autoren in ein direktes Gespräch treten über eine Lesung oder eine Autorenwerkstatt. Ja, und durch diese Tätigkeit bin ich auf ein besonderes Angebot gestoßen. Denn an der Schule, an der ich unterrichtet habe, hatte ich mal Marie-Therese Schinz vermittelt, die vor 5 Klässlern etwas über Indien erzählt hat und die Kinder so lebendig und so nachhaltig in dieses Land entführt hat, dass sie ganz begeistert waren und immer wieder danach gefragt haben, ob Frau Schinz nicht mal wiederkommen könnte. Und so wurde die Idee geboren, eine Autorenpatenschaft für die AVS mit Frau Schinz in die Wege zu leiten. Aber wie bezahlen? Das ist ja immer ein großes Problem. Woher bekommt man die Finanzen? Und da bin ich über Bödecker eben auf Kultur macht stark, das Bündnis für Bildung, gestoßen. Der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise hat nämlich die Initiative Wörterwelten, Autorenpatenschaften 2, Literatur, Lesen und Schreiben mit Autorinnen ins Leben gerufen. Ja, und darüber sind wir jetzt in die Lage versetzt worden, eine einjährige Autorenpatenschaft mit Frau Schinz an die AVS zu holen.
Ja, toll. Ich würde gern wissen, die Autorin ist im Grunde genommen Ihnen als Auswahl sozusagen durch Ihre bisherige Praxis schon in den Schoß gefallen. Also da gab es gar nicht eine Ausschreibung oder irgendeine Vorgeschichte, weshalb Frau Schinz diejenige war, sondern aufgrund ihrer Erfahrung, die sie einmal mit ihr gemacht hatten, da ergab sich dann sozusagen auch gleich der Anknüpfungspunkt für dieses Projekt.
Ja, also die Schüler waren begeistert, die daran teilnehmenden Lehrer waren auch begeistert, Eltern hatten auch positive Rückmeldungen gegeben und wir wollten also für dieses Projekt Frau Schinz haben, zumal die AVS eben auch Planpatenschaften für Kinder aus Afrika hat. Und deswegen sollte jetzt auch das Thema Afrika so im Zentrum stehen.
Mhm. Diese Idee einer Autorenpatenschaft, die muss ja auch irgendwie konzeptionell dann auch weitergedacht werden. Wie ist die Konzeption für das gesamte Projekt dann entstanden? Haben Sie sich dazu gemeinsam hingesetzt und überlegt, wie man so eine einjährige Patenschaft füllen kann? Oder gab es da Vorgaben, Orientierungen?
Also inhaltlicher Art gibt es keine Vorgaben. Also der Bödecker-Kreis hat sich mit Frau Schinz getroffen. Also es war als Person war das jetzt Margret Ebrecht, die Vorsitzende, und ich, die Verantwortliche eben für den Kreis Steinburg bin. Und wir haben Frau Schinz in Hamburg bei ihr zu Hause besucht und haben uns dann hingesetzt und die 15 Werkstatt Werkstätten, die in diesem Projekt angeboten werden, durchgeplant. Also eine Werkstatt, eine Schreibwerkstatt beläuft sich immer auf 5 Stunden und die mussten natürlich dann in den Schulablauf eingeplant werden. Es gibt ja auch Ferien, es gibt Ausfall wegen Abitur und so weiter und so fort. Also mussten wir also minutiös in das Kalenderjahr 2018 jetzt diese ganzen Vorhaben eintragen und mit der Schule eben absprechen, dass der Stundenplan darauf ausgerichtet ist, dann einen Tag zu beenden nach der 4. Stunde.
War es dann nicht auch eine Schwierigkeit, das Ganze noch klassenübergreifend durchzuziehen? Das sind ja immerhin 2 Schuljahre in einem Zeitjahr zusammengefasst gewesen.
Ja, das ist schon wirklich eine große Herausforderung. Diese Projekte laufen eben leider immer nur Kalenderjahr bezogen. Aber das ist möglich geworden. Also die Stundenplanmacher haben sich darauf eingestellt. Und es waren 4/5 Klassen, die sozusagen Frau Schinz in einer Lesung kennengelernt haben. Und dann nach dieser Lesung hat Frau Schinz ihnen eben vorgestellt, was wir alles vorhaben, also die ganzen Inhalte, dass wir planen, in Hamburg das Völkerkundemuseum zu besuchen und andere Aktivitäten. Und daraufhin haben sich Kinder eben für das Projekt entschieden und deswegen diese klassenübergreifende Zusammenstellung, immer aus jeder Klasse 5 Stück.
Ah ja, das heißt, das war nicht eine komplette Schulklasse, sondern aus jeder 5. Klasse 5 Schüler oder
ja.
Schülerinnen.
Ja.
Und die sind inzwischen jetzt sozusagen 6. Klässler.
Ja, die sind jetzt 6. Klässler. Und also unser Ideal wäre eben gewesen, aus jeder Klasse 5 Kinder. Aber in der Realität ist es dann so gewesen, dass eine Klasse so begeistert gewesen ist, dass da also ein Großteil der jetzigen Gruppe eben sozusagen ja. sich dafür beworben hatte und eine andere Klasse dann sich da kein Interesse gezeigt hat oder Schüler der Klasse. Und von daher ist jetzt diese Gruppe ja. hat sich daraus kristallisiert.
Können Sie noch mal was zu den Inhalten erzählen? Sie haben da eben angedeutet, einen Ausflug und Museum und dergleichen. Das hat ja sicherlich auch eine ganze Menge an Zeit beansprucht. Was ist das in der Regel für einen Zeitablauf gewesen pro Woche? Wie viel Zeit haben die Schüler aufgebracht in der Woche dafür? Und was haben Sie so an Besonderheiten in diesem Zeitraum mit den Schülern unternommen?
Ja, also ein Schwergewicht des Ganzen war natürlich das Schreiben. Also das Lesen und das Schreiben. Da hat man sich immer alle 14 Tage, in der Regel also alle 14 Tage getroffen für 2,5 Stunden nach dem Unterricht. Also das ganze Projekt ist ja freiwillig und es muss außerhalb des Schulunterrichts stattfinden. Und diese besonderen Aktivitäten sind dann am Wochenende gewesen. Also dass wir jetzt nach Hamburg gefahren sind 2-mal oder einen Studiobesuch bei Mikado gemacht haben und dann zum kreativen Schreiben eine Sendung aufgenommen haben. Das ist dann also außerhalb der Wochentage gewesen.
Nun ist es doch sicherlich für Kleine, nämlich 5. und 6. Klasse, auch eine ganz schöne Herausforderung, nachmittags zu diesem Unterricht noch immer so viel Freizeit dafür einzusetzen. Gab es da, Ermüdungserscheinungen oder war das so, dass die Schüler so begeistert waren, dass sie durchgängig eigentlich alles mitgemacht haben?
Ja, es gab natürlich in dieser heißen Jahreszeit, also bei diesem brütenden Sommer, also da gab es natürlich schon Ermüdungserscheinungen, aber da hat Frau Schinz sich immer gute Sachen einfallen lassen. Dann wurde mal draußen geschrieben unter Bäumen oder es gab ein Eis zwischendurch und es sind auch viele kleine Texte entstanden. Also dass man also auch für einen kurzen Atem mal so eine Textproduktion macht. Und sie hat eben, weil sie lange in Afrika auch gelebt hat, hat sie sehr, sehr viele Materialien einfach mitgebracht, sodass eben Kinderspiele oder eben Masken und ganz viel eben aus dem Land einfach anzufassen war und anzusehen war und die Fantasie anregen konnte. Und das war einfach sehr abwechslungsreich.
Ja, als Frau Schinz mit den Kindern das erste Mal hier war und sie ihre Texte präsentierten und wir uns langsam auf diese Sendung hier vorbereitet haben, da ist mir aufgefallen, dass die Schüler und Schülerinnen sich sehr intensiv auf sie eingestellt haben. Also was Frau Schinz sagte, war für sie sehr intensiv wahrgenommen. Und es war eine unheimliche Einheit zu spüren. Also das ist schon ungewöhnlich, finde ich, zwischen dem Gebenden, also der Autorin hier, und den Nehmenden, den Schülern, diese Intensität dessen, der Wahrnehmung und dessen, was sie umgesetzt haben. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das glaube ich, einfach diese intensiven Erlebnisse, die miteinander dann auch verbinden. Also,
ja.
Also man hat viel miteinander erlebt und das stößt ja immer wieder auch zu Gesprächen an. Man erfährt sehr viel übereinander und das baut wieder Nähe auf und das bestimmt, also alle sind gewachsen so in dieser Autorenpatenschaft sind aufeinander zugegangen und haben sich wertschätzen gelernt. Und dann, das ist ja fast wie so eine Schreibfamilie, jetzt kann man vielleicht sagen, ne, dass da ja. so enge Bande auch entstanden sind. Ja, die Kinder haben jetzt, Frau Schinz zum Beispiel, als Überraschung einen Film gedreht, ach, den wir am letzten Sonnabend gucken konnten. Also das finde ich einfach, ne, ein viertelstündiger ja. Film, ein eigenes Drehbuch geschrieben. Das zeigt ja im Grunde auch, wie wichtig Ihnen diese Zeit mit ihr gewesen ist. Und Sie werden auch sicherlich traurig sein, wenn das dann jetzt im Dezember den Abschluss gefunden hat.
Ja, können wir denn als Zuschauer, Zuhörer, als Publikum irgendetwas davon erfahren? Wird das öffentlich präsentiert?
Ja, es wird öffentlich präsentiert, und zwar am Montag, den 10. Dezember in der Stadtbibliothek Itzehoe von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Es gibt noch 20 freie Plätze, also von daher vorbeikommen und wenn man jetzt vielleicht sagt, ich kann auch stehen, dann kann man mit Sicherheit auch daran teilnehmen und das erleben. Aber die Kinder kommen auch mit großer Familie und von daher sind 50 Plätze schon mal belegt sozusagen. Und von der Stadtbibliothek wurde gesagt, wir könnten also maximal bis zu 80 Personen da Platz finden. Und die Kinder werden dann ihre Texte lesen, es wird Musik dazu geben, sie haben auch noch so einen Hip-Hop-Text geschrieben, es wird einen kleinen Film geben über den Sonnabend, den wir letztes Mal, den wir letzte Woche gehabt haben, wo auch nochmal ganz intensiv mit dem Maskenkünstler Joe gearbeitet wurde. Der hat jetzt Siebdruckarbeiten vorbereitet, also man konnte sich ein T-Shirt bedrucken mit Text und Symbol und einen Rucksack und also Correct Lane hat die Schüler dazu angehalten, sich einen Hip-Hop-Text zu überlegen und den dann entsprechend auch zu intonieren und dann auch einzusprechen. Und Frau Schinz hat alles auch mit weiteren Texten begleitet. Olaf Plotz hatte Musikbeispiele, Instrumente aus Afrika mitgebracht, die einfach auch diesen Klangteppich Afrika einfach mal so ein bisschen auch veranschaulichen sollten.
Okay, wenn wir das jetzt mal resümieren, würden Sie das als ein empfehlenswertes Projekt anderen Lehrern weiterempfehlen oder anderen Schulen auch? Oder sagen Sie, es ist doch ein sehr schwierig zu organisierendes Projekt? Wie ist Ihre Meinung über alles am Ende?
Ja, ich finde solche Sachen, die muss man immer von, also da ist der Weg das Ziel und das. Es bringt beiden Seiten, also den Organisatoren und der Schülerschaft eine ganze Menge und man gibt sich auch eine ganze Menge. Und es ist natürlich viel Planung, aber der Lohn ist einfach auch ein einzigartiges Erlebnis. Also mit so vielen verschiedenen Kulturschöpfenden zusammenzuarbeiten, jetzt hier auch bei K9. Und das, was die Kinder jetzt geboten bekommen haben, das werden sie ihr Lebtag nicht vergessen und vielleicht wird der eine in dieses Kunstsegment später seinen Weg finden oder in ein anderes. Das ist aber dann alles sozusagen, hat dann hier die Wiege gehabt, also die Geburtsstunde und hoffentlich bleiben sie auch immer weiter dabei, Texte zu schreiben und gerne zu lesen. Also einfach diese Kulturoffenheit und das zu erleben und mitbegleiten zu dürfen, ist einfach ein großes Geschenk.
Hoffen wir, dass das ganz viele Nachahmer findet. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Frau Diekrösch.
Ja, gerne.
In unserem Schreibprojekt zum Thema Afrika unter Anleitung der Hamburger Autorin Marie-Therese Schinz haben wir uns speziell mit dem Land Ghana beschäftigt. In der Akan-Kultur Ghanas ist es Tradition, für das Neugeborene einen zweiten Namen zu wählen, der für den Tag steht, an dem das Kind geboren ist. Wir sollten uns aus der Wochentagesliste mit Namen für Jungen und Mädchen einen aussuchen. Dann gab Frau Schinz allen den Schreibauftrag, eine Geschichte zu der Person, die diesen Namen trägt, auszudenken.
Wie kommt man in Deutschland zu seinem Vornamen?
Natürlich durch die Eltern. Sie haben ihn mit Bedacht ausgesucht. Ich heiße Nia, weil die Lieblingsschauspielerin meiner Mutter auch Nia heißt. Mein Name kommt aus Griechenland und heißt die Auflösung.
Und ich heiße zum Beispiel Ben, weil er vor meiner Geburt auf Platz 30 der Namensliste in Deutschland war. Aber nach meiner Geburt war er Platz 1 der Namensliste in Deutschland. Mein Name heißt Sohn des Glücks.
Mein afrikanischer Name. Ich heiße Jojo. Ich wohne in einem Palast. Mein Vater ist der Chief. Meine Stadt heißt Atokom. Mein Alltag besteht aus Lernen und Fußballspielen. Ich brauche nicht zur Schule zu gehen. Ich werde zu Hause unterrichtet. Mein Lehrer heißt Arto. Er ist sehr nett und lustig. Ich soll nicht zur Schule gehen, weil es da dreckig ist und doof. Ich habe nur ein paar Freunde. In meinem Dorf spricht man Twi und unser Dorf ist sehr nett. Wir haben viel Essen und Trinken, andere nicht. Meine Eltern heißen Aku und Arto. Meine Mutter ist Immobilienmaklerin. Sie verdient sehr viel Geld. Ich wünsche mir alles und kriege es auch. Mein Zimmer ist immer sehr aufgeräumt. Ich bin Maximian. Mein Name bedeutet, ich bin groß. Mein Vater hat sich den Namen ausgesucht. Mein Spitzname ist Maxi. Ich finde, er ist cool. Mein Name ist sehr lang, also werde ich nur Maxi genannt. Ich wollte immer Tom heißen. Mein Name kommt aus Italien. Meine Schwestern nennen mich Maggie.
Ich heiße Ebo und lebe in einem Palast. Mein Vater ist ein Chief, das ist bei uns ein König. Ich bin froh, dass ich zur Schule gehen kann, denn eine Stadt weiter herrscht jemand anderes. Und der Herrscher dort lässt kein Kind zur Schule gehen, denn er lässt alle Kinder arbeiten. Glücklicherweise lässt mein Vater alle Kinder zur Schule gehen. In der Stadt gibt es einen Markt. Auf dem Markt werden viele Sprachen gesprochen, zum Beispiel Chi. Auf dem Markt gibt es wirklich alles. Manchmal besucht mich mein Freund Quatwo im Palast. Dann unterrichte ich ihn immer, denn seine Mutter hat ihn von der Schule abgemeldet. So, das ist mein Leben und ich mag es sehr.
Ich bin Quatwo, ein Junge aus dem Dorf von meinem Freund Ebo, dessen Vater Chief ist. Ihr habt richtig gehört. Er ist der Sohn eines Chiefs. Aber ich bin nur ein armer, kleiner Junge. Das Leben im Dorf ist echt hart. In die Schule gehe ich schon lange nicht mehr, denn lesen und schreiben kann ich ja. Da bleibt nur noch helfen, also Wasser holen und insgesamt helfen. Mein Freund Ebo geht noch zur Schule. In meiner Freizeit bin ich manchmal bei Ebo im Palast. Denn dort hilft er mir und bringt mir viele Sachen bei, die er gerade gelernt hat.
Ich bin Advor, bin 11 Jahre alt und lebe in Yanga, einem Dorf in Afrika. Die Sonne brennt jeden Tag heiß vom Himmel herab und alles Essbare verdorrt, wenn man es nicht sofort erntet. Da unser Dorf nicht über separate Arbeiter verfügt, muss jeder mitarbeiten. 18 Stunden, ohne Pause, der prallen Sonne ausgesetzt. Dafür bekommen wir einen Guanto, was einem Euro entspricht. Das reicht nicht. Doch ein Mann ist seit kurzem hier. Der gibt mir Arbeit. Doch er schlägt mich und aus den versprochenen 100 Guanto sind plötzlich 10 Guanto geworden. Ich habe nichts getan, denn ich nehme das auf mich. Doch wenn abends der Teller leer bleibt und ich hungrig ins Bett falle, frage ich mich ernsthaft, warum?
Seit Februar haben wir uns freiwillig außerhalb des Unterrichts zum kreativen Schreiben getroffen. Grundlage war der von Frau Schinz verfasste Roman »Ich bleibe in Ghana«, den wir alle gelesen haben. Hier wird die wahre Geschichte der 11-jährigen Ama erzählt, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Ihre Mutter will, dass sie die Schule abbricht, um Geld für die Familie zu verdienen. Heimlich macht sie sich ganz allein auf den langen, gefährlichen Weg in die Hauptstadt Accra. Sie hofft, dort weiter die Schule besuchen zu können, einen guten Abschluss zu machen, um dann einen richtigen Beruf erlernen zu können. Mit Hilfe dieses Buches schauten wir zum ersten Mal über unseren Tellerrand nach Afrika. Ama wurde für uns zu Afrika. Der unbekannte Kontinent hatte ein Gesicht bekommen. Neugier und Vorstellungskraft waren geweckt. Als Frau Schinz uns die Aufgabe stellte, Amas Geschichte fortzusetzen, schrieben wir begeistert los.
Ich heiße Afia und lebe in Afrika. Ich wohne in Scheilich. Ich habe kaum Kleidung. Wenn ich meine Kleidung waschen will, muss ich erst 20 Kilometer weit laufen. Ich kann nicht zur Schule, weil ich keine Schuhe habe. Aber auch sonst, ich müsste 555 Kilometer weit laufen. In meiner Gegend wird INTYA gesprochen. Es wird INTYYWA geschrieben. Mein Vater arbeitet als Diener vom König. Mein Vater bekommt für seine Arbeit ein Klimpi, das entspricht 5 Euro. Das ist richtig viel für unser Dorf.
Ich heiße Afia, ich lebe in einem großen Palast. Wo der ist, weiß ich nicht. Nur wenn ich rausgucke, sehe ich Wachen und einen großen Brunnen. Ich habe einen tollen Namen, Afia. Mein Symbol ist der Kamm. Rücksicht, Zärtlichkeit und Vorsicht. Mein Vater ist ein Chief. Er trägt goldene Gewänder. Meine Farben sind rot und weiß. Meistens essen wir gar kein Frühstück, so wie heute. Es gibt einfach schon Mittagessen. Ich habe ziemlich viel geschlafen. Nach dem Mittagessen ziehe ich mich an. Danach sehe ich fast aus wie eine Inderin. Dann will mein Vater, dass ich ihm beim Regieren helfe oder zugucke. Manchmal geht das bis zum Abend so weiter. Dann esse ich noch etwas und gehe in mein Zimmer. Vor dem Schlafen gucke ich noch mal raus und murmel, wieder nichts. Mein Opa hat mir wieder kein Zeichen gegeben. Traurig gehe ich ins Bett.
Hier ist alles anders. In den Zimmern sind echte Betten. Es gibt total leckeres Essen, was ich noch nie zuvor gegessen habe. Silvia hat mir erklärt, was ich hier so mache. Als ich draußen mit meinen Zimmerkameradinnen gespielt habe, kamen die Jungs zu mir gelaufen und haben mir ganz viele Spiele gezeigt. Ich habe auch schon viele Freunde gefunden. Ich finde es total toll hier. Die Mädchen haben mich gefragt, wie ich ins Kinderparadise gekommen bin. Sie fanden es ganz schön mutig von mir. Das ist hier total aufregend. Ich bin stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe.
Das ist dein Zimmer, sagte Silvia. Danke, sagte ich leise. Als ich das kleine Zimmer mit den 6 Hochbetten betrat, drehte ich mich noch einmal um. Als Silvia sagte, morgens um 7:30 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 17.30 Uhr gibt es Essen im großen Haupthaus. Ich bin pünktlich dort, sagte ich. Dann ging ich in den Raum. 5 Kinder saßen da. Sie spielten miteinander. Sie sahen auf, als ich kam. Ich sah 5 Schilder an den Betten. Ja, 5. Und ein neues. Ama stand in leuchtenden Buchstaben darauf geschrieben. Hallo, sagte ich zögerlich. Hallo, Ama, hallte es 5-stimmig zurück. Ein Mädchen mit leuchtenden blauen Augen. Ein Mädchen mit braunen. Eines mit grünen und eines mit blaugrünen Augen sahen mich an. Das ist mein Platz. Hier gehöre ich her, dachte ich mir.
47. Kapitel. Ich fühle mich richtig wohl hier. Ich ging mit Mama Silvia an der Hand durch das Kinderparadise. Sie zeigte mir auch, wo ich schlafe, nämlich mit anderen Mädchen. Ich frage mich aber auch, wie es Mama geht. Hoffentlich geht es ihr gut. Ich vermisse sie sehr. Aber nun bin ich hier und ich hoffe, dass ich mich bald anfreunde. Eine Freundin habe ich schon gefunden. Sie heißt Kisi und schläft auch bei mir im Zimmer. Sie sagt, dass ich richtig mutig war. Ich fühle mich richtig wohl hier.
Masken aus Naturmaterialien spielen in der afrikanischen Kultur in vielen Ländern wie etwa Ghana eine wichtige Rolle. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen die Masken zu bestimmten Ritualen hervorgeholt werden. Mit dem Objekt- und Maskenkünstler Joe San Esando aus Ghana haben wir im Altona Museum Masken gebaut. Materialien aus Ghana und Togo, die Joe und Frau Schinz mitgebracht hatten, wurden auf Tische verteilt. Auch wir selbst hatten Papiere, Stoffe und Naturprodukte aus Afrika mitgebracht. Alles wurde ehrlich aufgeteilt. Mit riesigen Kalebassen, Körben, Kartons, Plastikkanistern haben wir großartige, sehr originelle Masken gebaut. Bei der nächsten Schreibwerkstatt in der AVS haben wir uns einen Dialog mit der eigenen Maske ausgedacht.
Masken, schöne Masken, schöne lange Maskengeschichten, Dialog mit unseren Masken. Kalebasse.
Hallo Maske, wie findest du dein Aussehen? Gefällt es dir oder nicht?
Ich finde mein Aussehen sehr schön. Danke, dass ich so bin, wie ich bin. Und gefalle ich dir auch?
Auf jeden Fall, du siehst bezaubernd aus.
Danke. Und wie hat es dir gefallen, mich im Museum zu machen?
Mir hat es sehr gut gefallen, dich zu machen. Und das Museum war auch sehr toll. Und war es für dich schlimm, durch die Gegend getragen zu werden?
Es war okay. Leider sind ein paar Teile abgefallen. Aber das war nicht schlimm. Übrigens, die Zugfahrt war sehr aufregend. Und die Tragetüte war sehr bequem. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Bis später. Bis später.
Wir sind auch nach Hamburg ins Völkerkundemuseum gefahren. In der Ausstellung der Afrika-Abteilung konnten wir echte afrikanische Amulette und Masken aus nächster Nähe ansehen. Vorher hatten wir ja im Altonaer Museum mit Joe Masken gebaut und in der Schule eigene Amulette gestaltet, die mit geheimen beschrifteten Zetteln gefüllt wurden. Amulette sind kleinere und größere Gegenstände, die am Körper getragen werden und magische Kräfte haben sollen. Sie schützen vor Schäden, vor Unglück, vor Hexerei, vor bösen Blicken und Krankheiten und vor einem plötzlichen Tod. Und natürlich sollen sie Glück bringen. In dem Buch »Ich bleibe in Ghana, Amas Reise« trägt Ama immer das Amulett bei sich. Es ist das einzige Geschenk, das ihr Vater, ehe er aus ihrem Leben verschwand, für sie angefertigt hat. Inmitten der großen Ausstellung haben wir uns auf den Boden gelegt und Geschichten zu den eigenen Amuletten und zu den ausgestellten Ganzkörpermasken erfunden und aufgeschrieben.
Eine Amulettgeschichte. Ich bekam ein Amulett von einem Mann, dessen Namen ich nicht kenne. Seitdem steht alles auf dem Kopf. Es begann am Freitag, nachdem ich das Amulett bekommen habe und ein Eis essen wollte. Als ich angekommen war, bestellte ich eine Kugel Eis im Becher. Es war Erdbeereis. Als ich mich draußen hinsetzte, geschah etwas Merkwürdiges. Plötzlich sagte eine zarte Stimme, »Bitte iss mich nicht!« Ich wunderte mich und fragte, »Wer spricht da?« Dann drehte sich die Kugel um und sagte, »Ich war das, bitte iss mich nicht, wir können Freunde werden.« »Okay«, sagte ich. »Aber bitte beeil dich, sonst schmelze ich«, sagte die Kugel. Als ich zu Hause war, packte ich ein paar Eiswürfel in den Becher und fragte, »Warum kannst du sprechen?« Die Kugel antwortete, »Keine Ahnung, aber als ich bei dir war, war ich plötzlich lebendig. Aber wie heißt du eigentlich?« »Ich heiße Phineas, und wie heißt du?« »Ich hab keinen Namen«, sagte die Kugel traurig. Aber ich habe ein Bärchen. Das ist ein schöner Name, finde ich. Das ist gut. Hast du Hunger?
Oh ja,
hab ich. Ich mag am liebsten kleine Eiswürfelstückchen. Oh, sagte ich und holte einen Eiswürfel und zerkleinerte ihn und gab die Stückchen Bärchen.
Das schmeckt gut.
Es wurde Abend und ich ging schlafen. Bärchen schlief im Kühlschrank und ich freute mich schon auf den nächsten Tag mit Bärchen.
Es war mein Geburtstag und ein großes Fest. Meine Familie und ich feierten noch 3 Tage lang weiter. Ich bekam eine Puppe aus Gras, die Mama geflochten hatte. An jedem Geburtstag bekam ich eine andere Puppe. Und dann noch ein Amulett, welches wunderschön war. Es war blau, die Farbe der Liebe. Dann am 3. Tag habe ich noch Kleinigkeiten bekommen. Die Feier war vorbei. Ich legte das Amulett um und ging spielen. Ich gewann jede Runde Bau. Dann spielte ich Fußball, doch Kojo trat mir den Ball in den Bauch. Ich fiel nach hinten auf einen Stein, doch dieser verschob sich und ich fiel nach hinten in ein Loch. Das Loch war tief, doch ich landete sanft in einer Menge von Fußbällen, so viele, wie man sich nicht vorstellen konnte. Doch glaubte ich fest daran, dass mein Amulett mich beschützen würde. Auf einmal kam eine riesige Puppe, doppelt so groß wie ich. Ich rannte weg, doch mein Amulett zog mich zurück. Ich hörte eine Stimme, die sagte, »Vertrau mir!« Kurz darauf war ich wieder in der Menge von Fußbällen. Plötzlich stellten sie sich auf, zu einem Riesenfußball. Doch in dem Moment, als der riesengroße Fußball angreifen wollte, zog mich mein Amulett nach oben. Ich war wieder auf der Erde nach oben gekommen. Kojo schaute mich komisch an. Ich fragte, was los sei. Kojo sagte nur, »Deine Kleider!« Ich schaute mich an. Ich hatte ein Gewand an, so schön wie das einer Prinzessin. Ich trug so viel Schmuck wie noch nie. Aber ich wollte nicht egoistisch sein. Da gab ich jedem aus meinem Dorf eines der Schmuckstücke ab und einem anderen mein Gewand. Sie alle waren sehr dankbar und feierten mit mir weitere Geburtstagsfeiern. Alle waren sehr glücklich und das Amulett nahm ich nie wieder ab. Von jetzt an mussten die Menschen in meinem Dorf nie mehr hungern.
Ich bekam ein Amulett aus Afrika. Das habe ich von Jamie, meiner Freundin, bekommen. Seitdem ich es trage, steht mein Leben plötzlich auf dem Kopf. Alles ging schief. Ich wollte mich mit meiner Freundin Elisi treffen, die ich 1 Stunde zuvor noch gesehen habe. Aber als ich am Schwimmbad war, war sie nicht da. Und an der Eingangstür stand, dass das Schwimmbad bis auf Weiteres geschlossen ist. Ich musste 2 Stunden mit dem Fahrrad zum Schwimmbad fahren, die meiste Zeit bergauf. Das war so anstrengend. Ich fahre wieder zurück und mache einen kleinen Umweg zu dem Haus von Elisi. Als ich geklingelt habe, machte sie mir persönlich die Tür auf und ich habe sie erst einmal gefragt, wieso sie nicht zu unserem Treffen gekommen ist. Sie sagte dann zu mir, dass sie wohl krank war. Irgendwie glaube ich ihr das nicht.
Ich habe ein Amulett von Ben aus Afrika bekommen. Als ich das Amulett bekam, stand mein Leben plötzlich Kopf. Ich habe 6 Mal in 3 Wochen mit einer ganz wichtigen Person in meinem Leben gespielt. Diese Person und ich sind zusammen. Ich freue mich, dass ich diese Person kennengelernt habe. Wenn ich nicht dieses Amulett bekommen hätte, wäre das alles nicht passiert. Danke, Ben, das war sehr nett.
Das Amulett habe ich meinem Bruder geschenkt, weil ihm im Urlaub im Schwarzwald am 9. April 2018 etwas Schlimmes passiert ist. Wir waren in den Osterferien im Urlaub im Schwarzwald. Das Dorf, in dem wir wohnten, hieß Fischerbach. Unsere Ferienwohnung hieß Saustall. Am 9. April dieses Jahres fuhren wir zu der Cousine von meiner Mutter in Aachen. Am Nachmittag spielten wir ausgelassen mit den Hunden von der Cousine. Sie hatte uns auch beigebracht, wie wir mit den Hunden spielen können. Wir haben dort Kuchen gegessen. Dann am Abend passierte das Unglück. Wir sind noch da geblieben, um zu grillen. Meinem Bruder war langweilig. Er wollte nicht sitzen und warten, bis wir fertig waren. Dann wollte er einen Baum hochklettern. Dabei hob er die Hand. Die Hunde stürmten sofort auf ihn los. Einer von den beiden biss ihm ein Stück vom Ohr ab, was auf dem Rasen liegen blieb. Die Hunde wurden ins Haus geschickt. Es wurde sofort ein Notarzt gerufen. Wir haben alle angefangen zu weinen. Und ich konnte mich gar nicht zurückhalten. Ich wollte zu ihm, zum Krankenwagen. Aber ich durfte nicht. Als der Krankenwagen dann losgefahren ist, sind wir sofort hinterhergefahren. Ins Krankenhaus. Im Krankenhaus fühlte ich mich so hilflos, weil ich nichts tun konnte, um ihm zu helfen. Ich durfte in sein Zimmer, aber nur für kurze Zeit. Dann kamen die Ärzte und gaben ihm eine Spritze ins Ohr. Als ich das hörte, wie er schrie, habe ich sofort wieder angefangen zu weinen. Noch doller als zuvor. Ich hörte es, glaube ich, zweimal, wie er so schrie. Dann haben wir ihn in einem Rollstuhl auf die Kinderstation gebracht. Wir sind in unsere Hütte gefahren und haben ihm Klamotten geholt. Für die Nächte, die er im Krankenhaus bleiben musste. Dann kurz vor 1 Uhr nachts war ich wieder mit meinem Vater in der Hütte. Meine Mutter ist mit Till im Krankenhaus geblieben. Wir haben ihn jeden Tag besucht. Und endlich am dritten Tag durfte er dann aus dem Krankenhaus raus. Das war ein Segen. Das Amulett gehört meinem Bruder, damit es ihm bei der OP und in seinem Leben beschützt.
Luisa Nativi ist eine Märchenerzählerin aus Uganda. Wir haben sie kennengelernt, als wir die Stadtbibliothek Itzehoe besuchten. Dort hatte Frau Voss einen riesigen Büchertisch zum Thema Afrika zusammengestellt und als Überraschung für uns Frau Nativi eingeladen. Wir waren begeistert von ihrer Art zu erzählen und wir durften die Märchen auch nachspielen. Wieder in der Schule dachten wir uns eigene Märchen aus, in denen Tiere, Humor, List und Schlauheit eine große Rolle spielen.
Es war einmal ein Löwe, der liebte eine Prinzessin. Die Prinzessin liebte aber einen Hasen. Der Hase liebte aber die zweite Prinzessin und die zweite Prinzessin aber liebte den Löwen. Der König sagte einst zu seinen Töchtern, so geht das nicht weiter. Ihr müsst endlich einen Prinzen finden. Daraufhin antworten die Prinzessinnen, ja, ja, Papa, aber ich liebe den Hasen, den Löwen. Kannst du mal aufhören, mir alles nachzusagen? Nach langem Diskutieren haben sie endlich eine Entscheidung getroffen. Ein Duell soll es geben, in dem Hase gegen Löwe und Prinzessin gegen Prinzessin antreten werden. Die beiden Gewinner werden verheiratet. Die Gewinner des Duells sind: bei Hase gegen Löwe hat der Hase gewonnen und bei Prinzessin gegen die zweite Prinzessin hat die erste Prinzessin gewonnen. Somit werden der Hase und die Prinzessin verheiratet. Die Hochzeit war wunderschön und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Es war einmal ein Löwe, der liebte eine Prinzessin, diese aber den Hasen. Der Löwe wollte nur sie. Da kam eine Fliege und sagte, sie ist verlobt, lass die Finger von ihr. Da sagte der König mit tiefer Stimme, lasst sie, sie ist mit Herrn Zebra verlobt. Die Prinzessin wusste Rat. Es wird 4 Wettkämpfe geben, der Gewinner darf um meine Hand anhalten. In 5 Tagen sollte es losgehen. Niemand bereitete sich vor, außer die Fliege. Der Tag war gekommen, die Arena war voll mit Tieren. Der Löwe lief stolz in die Arena und sagte, ich bin der Stärkste, ich gewinne. Die Fliege sagte, ich bin die Klügste, ich gewinne. Auch Herr Zebra stieg mit ein, ich bin der Schönste, ich gewinne. Der Wüstenwurm durfte das natürlich nicht verpassen und sagte, ich bin am geschicktesten, ich gewinne. Der Wettkampf begann. Erste Disziplin, Karate. Der Löwe legte eine gute Show hin, die anderen jedoch nicht. Nächste Disziplin, Kopfrechnen. Die Fliege löste eine Aufgabe nach der anderen. Doch die anderen drei, naja. Dritte Disziplin, Schönheit. Der Löwe hätte sich kämmen müssen, die anderen zwei auch.
doch das Zebra punktete mit seinem Aussehen. Vierte und letzte Disziplin, Geschicklichkeit. Ein Tunnel aus Sand zu durchqueren klingt leicht. Wäre es auch gewesen, wenn der Löwe und das Zebra nicht so groß gewesen wären und die Fliege nicht so laut. Jedes Mal brach der Tunnel zusammen. Nur nicht bei dem Wüstenwurm. Er war so still und langsam, dass nichts zusammenfiel. Doch wer hat denn jetzt gewonnen? Niemand. Also sagte die Prinzessin, wegen des Punktegleichstands hat niemand gewonnen. Also denke ich, wird der Hase mein Gemahl. Sie nahm ihn an die Hand und verschwand, ohne die Meinung ihres Vaters abzuwarten. Sie lebten glücklich und frech bis an ihr Lebensende.
Es war einmal ein wunderschönes Leopardenmädchen namens Cytheria. Sie ist von Deutschland nach Afrika ausgewandert. Als sie in Afrika angekommen war und in die Stadt namens Ghana ging, guckten sie alle männlichen Löwen an. Und der König der Löwen fragte sogar, ob sie einen Spaziergang im Sonnenuntergang machen wollen. Daraufhin antwortete Cytheria, ja, aber damit du weißt, ich bin keine Prinzessin oder Königin, außerdem habe ich einen Freund namens Juno. Wenig später trafen sie sich zum Spaziergang an dem Schloss des Löwen, der übrigens Litro heißt. Das Schloss war so wunderhübsch wie Cytheria. Sie gingen in alle Gassen und wieder zurück. Als sie am Schloss wieder angekommen waren, fragte der Löwe Cytheria, ob sie heiraten wollen. Die Leoparden musste ganz schnell los und rief nur, können wir später nochmal reden? Der Löwe hatte kein Wort verstanden. Er hatte nur verstanden, können wir später nochmal reden. Er wusste auch nicht im geringsten, was Cytheria gemeint hatte. Der Löwe ging sofort los und fragte alle, die gerade bei Hofe waren, was das bedeuten könnte. Sogar den Hasen, den er eigentlich gar nicht ausstehen konnte. Der Hase wusste die Lösung und sagte sie dem Löwen aber nur unter einer Bedingung. Der Löwe musste dem Hasen 1.111.111 Euro geben, weil er seiner Familie helfen wollte. Der Hase sagte zum Löwen, dass als er das Geld bekommen hatte, die Lösung ist so leicht, die Auflösung ist, können wir später nochmal reden. Nun würde ich gerne ein Danke hören, aber das passierte nicht, weil der Löwe schon weg war.
Auch mit dem Thema Tod haben wir uns beschäftigt. Grundlage dafür war Eine Kiste für Opa, ein Buch von Marie-Therese Schinz. Es geht um ganz besondere Särge. An der Küste in der Nähe von Ghanas Hauptstadt Accra werden nämlich bunte Särge mit ungewöhnlichen Formen gebaut für die weite Reise ins Jenseits. Lange vor ihrem Tod überlegen sich die Menschen dort, wie ihre Kiste aussehen soll. Pajo, der fantasievolle Sargtischler, baut sie ihren Wünschen nach. Wer zum Beispiel das Angeln zu Lebzeiten liebt, könnte sich von ihm eine Kiste in Form eines Fisches oder Bootes bauen lassen. Keine schlechte Idee.
Texte zu der Geschichte Eine Kiste für Opa. Über Kofi, der mit seinem Großvater Pajo besucht. Pajo baut an der Küste von Ghana bunte Särge für die große weite Reise ins Jenseits. In der Schreibwerkstatt durften Ideen und Wünsche für den eigenen Sarg aufgeschrieben werden.
Ich möchte, wenn ich sterbe, einen Sarg haben, wo, wenn man ihn öffnen will, der Mund eines Tieres da ist. Zum Beispiel eine Katze, eine Schlange, ein Drache oder ein schönes Einhorn oder ein weißes Pferd. Ich liebe diese Tiere und finde, dass es eine tolle Idee ist.
Ich habe mir einen T-Shirt-Sack ausgesucht, weil ich ein T-Shirt habe, auf dem Happy steht. Der Sack soll genauso aussehen wie mein T-Shirt, grau und weiß.
Erstes Motiv, ein Hecht mit Angelhaken im Mund und Kescher um den Körper. Zweites Motiv, eine Kamera, die alles um mich herum innerhalb von 10 Metern aufnimmt, falls Ben mich mal verklagen will bzw. muss.
Wenn ich mir einen Sarg aussuchen könnte, würde dieser mit Unterschriften, Fotos und Briefen von allen, die ich mag oder liebe, verziert sein, damit sie auf ewig bei mir sind und ich sie niemals vermissen muss. Die Form sollte ein Herz sein.
Könnte ich mir einen Sarg aussuchen, wird das ein Redstone aus Minecraft.
Wenn ich später sterbe, möchte ich ein Grab haben, was so aussieht wie ein Häschen, weil mir Hasen sehr am Herzen liegen. Ich hatte damals auch Kaninchen. Der Hase soll cremefarben sein, weil mein damaliger Hase auch so aussah. Und so behalte ich sie immer in Erinnerung.
Meine Kiste, ein grüner Alien, weil viele und ich auch selber finden, dass ich so verrückt wie ein Alien bin.
Eine rechteckige bunte Kiste, weil ich jede Farbe gern mag. Zum Beispiel hellblau, lila, rot, grün und gold. Und eine rechteckige Kiste, weil ich dort genug Platz habe.
Sag, er ist sehr schön. Ideen.
Rondell, die Särgehäuser sahen schön aus. Das nimmt manchen die Angst vorm Tod. Das ist schön. Die Särgehäute sahen schön aus. Sehr witzig und sehr verschieden. Die Särgehäute sahen schön aus. Das nimmt manchen die Angst vorm Tod.
Mit dem Boot nach Afrika, so lautete die letzte Schreibaufgabe. Im Hamburger Hafen sollte die Reise auf einem Boot mit einer uns noch unbekannten Begleitperson losgehen. Es gab nur einen einzigen Anfangssatz, für alle unterschiedlich, der als Einstieg in die Geschichte helfen sollte.
Meine Bahn nach Hamburg zum wartenden Schiff im Hamburger Hafen hat Verspätung. Ich sehe die Bahn kommen. Sie sieht recht alt aus. Ich setze mich rein und lerne eine Person kennen. Sie sieht relativ alt aus. Ich spreche sie an. Die Person sagt nur, dass sie bald aussteigen muss. Nach 15 Minuten steigen wir beide aus und gehen Richtung Hafen. Ich suche das Schiff nach Afrika, mit dem ich fahren muss. Der Mann, den ich kennengelernt habe, verschwindet in einer Menschenmasse. Ich nehme Platz auf meinem reservierten VIP-Platz. Doch plötzlich setzt sich der Mann aus der Bahn neben mich und fragt, kennen wir uns nicht? Ja, sage ich, aus der Bahn. Unsere Plätze sind nebeneinander. Ich packe meine Taschen in die Kabine. Die Kabine muss ich mir mit einer mir fremden Person teilen. Der Mann folgt mir. Er fragt mich, welche ist Ihre Kabine? C73, sage ich. Der Mann meint, das ist witzig, meine Kabine ist auch C73. Und so fahren wir den Rest der Reise zusammen nach Afrika.
Ich bin mit meinen Freunden Susi und Sam auf Seereise gegangen. Es war sehr abenteuerlich und hat wirklich Spaß gemacht. Eigentlich wollten wir zum Urlaub in die Karibik reisen, doch das Schiff, mit dem wir aus Hamburg abgefahren waren, hatte ein Leck. Und so gelangte sehr viel Wasser in die Umkleideräume. Und ich war nur ein Stockwerk höher in der Küche, als plötzlich eine Durchsage aus den Lautsprechern dröhnte. In diesem Augenblick brach Panik aus. Alle rannten wie wild geworden zu den Fluchtbooten, doch die waren überfüllt. Einige retteten sich ins Wasser, darunter auch meine Freunde und ich. Die Wellen brachen an die Küste einer unbewohnten Insel. Wir wussten nicht, wo wir gelandet waren. Wir waren also auf einer einsamen Insel. Wir machten Regeln ab und verteilten Aufgaben. Einer jagte, in dem Fall Sam. Eine machte Feuer, in dem Fall Susi. Eine baute kleine Hütten, in dem Fall ich. Bei der nächtlichen Feuerwache wurde abgelöst. Nicht abgekochtes Wasser wurde nicht getrunken. Und wir waren fair. Endlich legte nach 3 Monaten ein Schiff in der Nähe der Insel an. Auf dem Schiff erfuhren wir, dass wir auf einer unbewohnten Insel der Seychellen gestrandet waren.
Die Seychellen liegen an der Ostküste von Afrika. Es war schön auf der Insel, doch da wir auf uns allein gestellt waren, war es ziemlich anstrengend. Und nun freuten wir uns auf unser Zuhause in Hamburg.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.